Ja, ich fange mal an. Zu erzählen, nochmal auch von Mali ausgehend, was wir erlebt haben, und möchte dann gerne einen Bibeltext vorlesen, um zu erklären, wie Gott ist, zu uns und auch zu Ihnen. Ich habe vor einiger Zeit in der Bibel geblättert, das macht man ja manchmal so, ne? Und dann einen Text gefunden, der von Leuten erzählt, die in der Wüste sind. Nicht nur körperlich, sondern auch innerlich in der Wüste. Da hat man gedacht, Mensch, das war ja genau meine Situation in Mali. Immer mal wieder. Nicht nur äußerlich in der Wüste, sondern auch innerlich. Ich habe dann weiter überlegt, mich mit dem Text beschäftigt und gemerkt, ich glaube, viele Menschen in Deutschland erleben Ähnliches. Obwohl sie nicht äußerlich in der Wüste sind, aber innerlich schon. Wüstenzeiten im Sinne von Notzeiten. Und bevor ich den Text lese, möchte ich gerne noch beten. Vater im Himmel, du lebendiger Gott, du bist jetzt da. Und ich bitte dich, dass wir dich sehen, dass wir dich erkennen in dem, was wir hören, in deinem Wort und in der Predigt. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest, um dich zu sehen und zu erkennen, wie du bist. Ein guter Gott, der es gut mit uns meint. Ich danke dir dafür. Amen. Der Text, den ich Ihnen gerne lesen möchte, steht im zweiten Buch Mose, Kapitel 16. Und Sie können den Text auch von hier vorne lesen. Zweites Buch Mose, Kapitel 16. Dort steht: Von Elim zogen sie aus, und die ganze Gemeinde der Israeliten kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt, am 15. Tage des zweiten Monats, nachdem sie von Ägypten ausgezogen waren. Das ist der Zusammenhang. Das Volk Israel ist aus der Sklaverei befreit worden und in die Wüste hineingezogen. Und was das mit ihnen macht, lesen wir in den folgenden Versen. Und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wieder Mose und Aaron in der Wüste. Und sie sprachen: Wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Vers 11. Und der Herr sprach zu Mose: Ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sage ihnen, gegen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen von Brot satt werden und sollt inne werden, dass ich der Herr euer Gott bin. Und am Abend kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager, und am Morgen lag Tau rings um das Lager. Und als der Tau weg war, siehe, da lag es in der Wüste rund und klein wie Reif auf der Erde. Und als es die Israeliten sahen, sprachen sie untereinander: Man hu, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen: Es ist das Brot, das euch der Herr zu essen gegeben hat. Das ist's aber, was der Herr geboten hat. Ein jeder sammle, so viel er zum Essen braucht, einen Krug voll für jeden nach der Zahl der Leute in seinem Zelt. Aber sie gehorchten Mose nicht. Vers 20. Und etliche ließen davon übrig bis zum nächsten Morgen. Da wurde es voller Würmer und stinkend. Und Mose wurde zornig auf sie. Sie sammelten aber alle Morgen so viel, ein jeder zum Essen brauchte. Wenn aber die Sonne heiß schien, zerschmolz es. Soweit dieser Text. Können mich alle gut verstehen? Geht das so, akustisch? Gut. Also die Leute Gottes, die Israeliten, sind in einer schwierigen, geradezu bedrohlichen Situation. Sie haben Hunger. Aber nicht nur das, dass sie Hunger haben, sondern ihre Vorräte sind auch aufgebraucht. Keine Vorräte mehr. Nichts mehr in petto. Alles ist weg. Kein Supermarkt, keine Oase, kein Geschäft in der Nähe. Noch kurz vorher waren sie in einer Oase gewesen. Dort waren, so steht es in Kapitel 15, 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume, also genug Wasser und Datteln für Mensch und Tier. Aber sie sind ja weitergezogen in die Wüste hinein, um ihr Ziel, das Land Kanaan, zu erreichen. Doch lange bevor sie ihr Ziel erreicht haben, sind nun alle Vorräte aufgebraucht. eine, wie ich finde, existenzielle und lebensbedrohliche Situation. Die Kinder fangen an zu weinen. Alle, die die Kinder haben von ihnen, die wissen, wie es ist, wenn Kinder Hunger haben. Für Eltern ist es fast nicht auszuhalten, seine eigenen Kinder leiden zu sehen. Mir geht es so. Und bei den Erwachsenen selbst schleicht sich langsam die Angst ein. Und die Frage, wie wird es weitergehen? Hier in der Wüste. Und mit der Angst kommt vielleicht auch der Ärger. Warum lässt Gott das alles zu? Was soll das alles hier? Was soll das? Warum hat uns Gott aus Ägypten geführt, wenn wir hier in der Wüste verhungern? Was soll das? Vielleicht kennen Sie Bilder aus der Wüste. Das sind oft faszinierende Bilder, die einladen, in die Wüste zu kommen, zu meditieren. Aber wer dort leben, ja überleben muss, mit knappen Ressourcen, für den verliert sie schnell ihren Glanz und ihre Faszination. Und das erleben die Leute Gottes gerade hier. Denn so hatten sie die Wüste ja noch nie kennengelernt in Ägypten. Hier in der Wüste ist es heiß und staubig und weit und breit kein Brunnen oder, wie gesagt, eine Oase zu sehen. Die Situation ist kritisch, lebensbedrohlich, existenziell. Wüstenzeiten, Notzeiten. Kennen Sie solche Situationen aus Ihrem Leben? Notzeiten, Wüstenzeiten, existenzielle, lebensbedrohliche Situationen? Ich kenne solche Situationen aus meinem Leben durchaus. Und ich erinnere mich an eine Situation in Mali, wo ich völlig am Ende war. Wir waren als Familie in einem kleinen Dorf, um dort für einige Monate Bambara zu lernen, neben Französisch der Hauptsprache dort. Und ich war in dieser Zeit oft müde und schlapp am Ende. Ich hatte, bedingt durch ungewohntes Essen und Wasser und all die Dinge, oft Magen-Darm-Infektionen. Und an einem Tag und in der darauffolgenden Nacht ging nichts mehr. Ich lag nachts auf dem Boden unserer Hütte und war völlig am Ende. Körperlich, seelisch, aber auch geistlich völlig am Ende. Nichts ging mehr. Nichts. Wüstenzeiten. Also ich kenne das und ich bin davon überzeugt, dass viele von Ihnen ähnliche Situationen in Ihrem Leben, in Deutschland hier, auch kennengelernt haben. Oder vielleicht auch mittendrin stecken. Existenzielle, lebensbedrohliche Situationen. Vielleicht durch eine schlimme Krankheit, die Sie gerade durchmachen. Vielleicht durch Krisen in den Beziehungen, in denen Sie leben. Wir sind nach Deutschland zurückgekommen und mussten hören, dass viele unserer Freunde in Beziehungskrisen leben. Ehescheidung, Ehebruch, all die Dinge. Das bleibt bei Christen nicht aus. Oder vielleicht eine Zeit der Arbeitslosigkeit. Auch die Art und Weise, wie die Leute Gottes hier auf diese Wüstenzeit reagieren, die ist mir nicht fremd. Sie murren. Ein etwas antiquiertes Wort, man könnte auch sagen, sie jammern. Sie jammern. Zwar jammern sie Mose und Aaron etwas vor, die sind halt greifbar, aber eigentlich meinen sie Gott. Das sagt Mose selbst in Vers 8. Euer Murren ist nicht wieder uns, sondern wieder den Herrn. Sie jammern wieder den Herrn gegen Gott. Gott wird beschuldigt, weil es nicht so läuft, wie sie sich das vorgestellt haben. Ich möchte das nicht werten im Sinne von schlecht oder gut, sondern erstmal darstellen. Verstehen Sie? Sie jammern. Aufgrund der Situation, in der sie sind. Eine Reaktion, die mir nicht fremd ist. Wie oft habe ich bereits Gott beschuldigt, weil es nicht so lief, wie ich mir das vorgestellt habe? Oder weil er meine Gebete scheinbar nicht erhört hat? Kennen Sie das? Die Reaktion, die dann folgt, ist vielleicht Jammern. Von daher kann ich mich ein wenig in die Situation der Leute Gottes hier hineinversetzen. Und verstehe auch ihre Reaktion auf diese Situation, auf diese Wüstenzeit. Nicht nur, dass sie in einer existenziellen, lebensbedrohlichen Situation sind, sondern Gott hatte ihnen ja eigentlich das genaue Gegenteil versprochen. Nicht die Wüste, der Mangel, die Not war ja das Ziel ihrer Reise, sondern das Land Kanaan. Ein Land, in dem Milch und Honig fließen sollen, Überfluss herrschen sollte. Doch lange bevor sie diesen Überfluss erreicht haben, finden sie sich in der Wüste, im Mangel, in der Not wieder und leiden Hunger. Was geht hier eigentlich ab in diesem Text? Um was geht es? Das ist eine spannende Frage. Was geht ab zwischen Gott und seinen Leuten? Der Text will ja nicht nur etwas berichten, sondern auch etwas aussagen darüber, wie Gott ist und wie wir Menschen sind. Es geht um die Beziehung zwischen Gott und seinen Leuten. Und irgendwas stimmt da nicht. Es geht also um einen Beziehungskonflikt, einen Glaubenskonflikt. Nicht, dass sie jammern, wird als problematisch dargestellt. Und erst recht nicht, dass sie Gott anklagen, sondern das, was hinter ihrem Jammern steckt, das wird thematisiert. Wir dürfen Gott unser Leid klagen. Davon bin ich fest überzeugt. Schauen Sie in die Psalmen hinein, da finden Sie das. Wir dürfen Gott unser Leid klagen, ihn sogar anklagen, er hält das aus. Aber der Text heute Morgen spricht nicht vom Klagen, sondern vom Jammern. Und das ist ein Unterschied. Ich bin fest davon überzeugt, Menschen mit einem reifen Glauben können Gott ihr Leid klagen. Das kann ein Ausdruck für einen reifen Glauben sein. Aber Menschen ohne Vertrauen zu Gott, die eigentlich mit Gott leben, stehen in der Gefahr zu jammern. Kennen Sie das? Diesen Unterschied? Klagen und jammern? Und das ist der Punkt. Die Leute Gottes jammern. Warum? Weil ihr Verhältnis zu Gott gestört ist. Sie trauen ihrem Gott nicht mehr. Jetzt hier in der Wüste. Sie glauben nicht mehr, dass Gott sie gute Wege führt. Sie glauben nicht mehr, dass auch die Wüstenwege gut und richtig sind, weil sie nicht mehr glauben, dass Gott gut und richtig ist. Sie vertrauen ihm nicht mehr. Sie trauen ihrem Gott nicht mehr über den Weg. Das ist der Grund, warum sie jammern. Wenn sie Gott vertrauen würden, ihn an sich heranlassen würden, dann könnten sie ihm auch ihr Leid klagen. Aber das tun sie nicht. Das ist mir wichtig, dass dieser Unterschied klar wird. Gott sein Leid klagen und ihn anklagen kann ein Ausdruck für einen tiefen und reifen Glauben sein. Das ist nicht verboten für uns als Christen. Aber jammern ist etwas anderes. Sie tun es, sie jammern. Sie lassen sich nicht auf Gott ein, weil sie ihm nicht mehr trauen. Obwohl Gott sie gerade erst aus der Sklaverei befreit hat, in einer spektakulären Aktion. Am Rand unseres Dorfes, dort, wo wir gearbeitet haben, da leben noch ehemalige Sklaven. Die Älteren unter diesen Menschen sind noch wirklich in der Sklaverei aufgewachsen. Das sind ganz liebe Menschen, aber bitterarm. Erst vor 15 Jahren hat der malische Staat die Sklaverei offiziell für verboten erklärt. Und das ging damals einher mit ganz blutigen Aufständen und großen gesellschaftlichen Umwälzungen. Anfang der 90er Jahre. Und die Sklaven damals mussten sich selbst befreien und zahlen bis heute einen hohen Preis dafür. Die sind nämlich bitterarm. Auch die Leute Gottes werden aus der Sklaverei befreit. Aber sie müssen sich nicht selbst befreien. Gott selbst befreit sie. Gott selbst wendet sich gegen ihre Unterdrücker und führt seine Leute aus der Sklaverei heraus. Wenige Verse vor unserem Text von heute Morgen können wir lesen, wie spektakulär das abging durch das Rote Meer. All die Dinge, die wir vielleicht auch kennen. Gott selbst befreit seine Leute aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei. Und er lässt sie nach ihrer Befreiung nicht einfach fallen, sondern er wird sie ans Ziel führen. Das hat er ihnen versprochen. Doch hier in der Wüste, in der Not, sehen sie sein Versprechen nicht mehr. Sie glauben nicht mehr daran, dass Gott sein Wort hält. Sie trauen ihm nicht mehr. Sie jammern, obwohl Gott ihnen viele Male bereits gezeigt hat, wie gut er es mit ihnen meint. Ich habe mir gedacht, an dieser Stelle eigentlich logisch, dass sie jammern, denn jemand, der mit Gott lebt, ihm aber nicht wirklich vertraut, der wird irgendwann unzufrieden sein mit seinem Gott, früher oder später, spätestens in der Not seines Lebens. Fehlendes Vertrauen in Gottes Liebe für mich persönlich und Unzufriedenheit mit meinem Leben, das kann zusammengehören. Das muss nicht so sein, aber das kann zusammengehören. Hier ist es so. fehlendes Vertrauen in die Liebe Gottes für mich persönlich und Unzufriedenheit mit meinem Leben, das kann zusammengehören. Das ist ein wenig wie in der Ehe, finde ich. Wenn ich meine Frau nicht mehr liebe, wenn wir uns emotional voneinander entfernt haben, dann fange ich irgendwann an, nur noch das Schlechte zu sehen. Nur noch an ihr herum zu kritisieren. Kennen Sie das? Ja, das kennen wir alle, glaube ich, die wir verheiratet sind. Und das passiert hier. Die Israeliten sehen nur noch das Schlechte. Sie trauen ihrem Gott nicht mehr. Wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot die Fülle zu essen. Das ist ihr Vorwurf an Gott. Und jetzt gucken wir mal, wie es wirklich war. Ob das stimmt, was sie hier sagen. Also, was haben sie dann aufgegeben in Ägypten? Ich habe schon erwähnt, Sklaverei, aber auch Zwangsarbeit und Völkermord. Das ist ihr Leben bis zu dem Zeitpunkt, als Gott sie befreit. Die Leute Gottes werden in Ägypten als Sklaven gehalten. Unfreie, unmündige. Und sie müssen harte Zwangsarbeit verrichten, neben ihrer eigentlichen Arbeit auf den Feldern. Also die hatten nicht viel. Da blieb ja gar nicht viel übrig. Und der Herrscher des Landes, der Pharao, ordnet an, dass alle männlichen Neugeborenen getötet werden sollen. Völkermord pur gegen Leute Gottes. Das ist ihre Situation bis zu dem Zeitpunkt, als Gott eingreift. Also von wegen Paradies und Fleischtöpfe, genau das Gegenteil war der Fall. Aber das wird jetzt verklärt, es wird beschönigt. Ja? Und hier in der Wüste, in der Not, mit den Fragen und Zweifeln, stehen sie wieder vor der einen entscheidenden Frage. Sollen wir an das glauben, was Gott uns versprochen hat? Sollen wir ihm trauen? Oder gucken wir besser auf unsere eigenen Möglichkeiten? Das ist die entscheidende Frage in der Not, in der Wüste. Soll ich dem vertrauen, was Gott mir versprochen hat, nämlich, dass er mich lieb hat? Also hat Gott die Welt geliebt, mich persönlich. Oder gucke ich doch besser nur auf meine eigenen Möglichkeiten? Und weil die Leute Gottes das Zweite tun, verzweifeln sie. Doch dann erleben sie Gott. Gott wendet sich nicht ab und sagt, ihr könnt dann euren Mist alleine machen. Nee, das macht er nicht. Sondern er hält an seinen Leuten fest. Und er handelt. Einen Gott, der hilft, obwohl er beschuldigt wird, nicht zu helfen. Einen Gott, dessen Liebe und Fürsorge größer sind als die Anschuldigungen und das Jammern seines Volkes. Diesen Gott erleben sie. Gott schickt ihnen Wachteln und Manna, also Fleisch und Brot frei Haus, sodass niemand verhungern muss. Niemand verhungert hier. Aber auch hier zeigt sich der Beziehungskonflikt, der ist gestört. Da stimmt was nicht, denn sie glauben einfach nicht, dass Gott ihnen dieses Manna auch noch morgen und übermorgen schicken wird. Also sammeln sie so viel wie möglich. Gott lässt ihnen durch Mose ausrichten, für jede Person in jeder Familie einen Krug, das reicht, Leute. Aber viele sammeln mehr als einen Krug oder, verrückt, essen nicht alles, obwohl sie Hunger haben. Also sie horten und sparen mehr, als Gott ihnen gesagt hat und als gut für sie ist. Und nur nebenbei bemerkt, das, was Gott uns sagt, in seinem Wort, in der persönlichen stillen Zeit, und das, was gut für uns ist, das gehört auch zusammen. Verstehen Sie? Erst der Zweifel daran bringt das auseinander. Aber das, was Gott uns sagt und das, was gut für uns ist, das gehört zusammen. Also was passiert? Das übrige Blieben und so viel gesammelte Manna verdirbt und fängt an zu stinken. Sie sammeln so viel wie möglich. Warum, habe ich mich gefragt? Damit sie genügend haben in Zeiten der Not. Eigentlich kein schlechtes Verhalten, oder? Viel zu sammeln für Zeiten der Not. Aber dieses Manna hält nur einen Tag und dann verdirbt es. Und deswegen möchte Gott ihnen hier sagen, sammelt so viel, wie ihr für einen Tag braucht, liebe Leute, um das Morgen und Übermorgen kümmere ich mich. Aber sie hören nicht auf Gott und nicht darauf, was er sagt, weil sie ihm nicht mehr trauen. und sie vertrauen auch nicht mehr darauf, dass Gott es morgen und übermorgen noch gut mit ihnen meinen wird. Sie lassen sich nicht auf Gott ein. Sie gehen nicht diesen entscheidenden Schritt aus der Wüste hin zu Gott. Diesen Schritt gehen sie nicht. Dieser Text ist, wie gesagt, mehr als ein historischer Bericht. Er zeigt, was passieren kann, wenn Menschen, die eigentlich mit Gott leben, ihm nicht wirklich vertrauen. Diese Menschen werden unzufrieden und fangen an zu jammern. Und die Frage, die uns, die dir dieser Text heute Morgen stellen kann, ist: Traust du deinem Gott? Vertraust du ihm? Glaubst du eigentlich, dass er dich wirklich lieb hat, ganz persönlich? Nicht, dass Gott alle Menschen lieb hat oder wen auch immer, sondern dich persönlich, dass er dich ganz doll lieb hat. Glaubst du das? Willst du Gott immer wieder neu vertrauen? Auch eine ganz wichtige Frage. Nicht kannst du es, wir können es nicht immer, aber möchtest du es? Möchtest du dich immer wieder neu auf Gott einlassen, auch mit deinen Zweifeln und mit deinen Fragen, mit deiner Anklage? Ich finde, es gibt eigentlich nur einen Grund, diese Frage mit Ja zu beantworten. Willst du Gott immer wieder neu vertrauen? Und dieser Grund ist Gott selbst. Weil Gott gut ist und treu, ist es auch gut, ihm zu vertrauen. Wissen Sie, einer Partnerin gegenüber, die mich ständig betrügen würde, da könnte ich nicht vertrauen. Das würde mich sogar kaputt machen. Aber einer Partnerin gegenüber, die in Treue und Liebe zu mir hält, auch in den Wüstenzeiten meines Lebens, der könnte ich selbst auch wieder treu sein. Das lohnt sich. Und Gott ist wie so eine gute Partnerin, wie ein guter Partner, der in Liebe und Treue zu dir steht. Er hält in Liebe und Treue an seinem Volk fest, an seinen Leuten, in den Wüstenzeiten und in anderen Zeiten. Er hält seinen Bund bis heute. So ist Gott. Nicht irgendwie, sondern so, wie wir das heute Morgen hier lesen können. So ist Gott, der in Liebe und Treue an seinen Leuten festhält. Und wenn du gerade in einer solchen Wüstenzeit bist, in einer Notzeit, dann wünsche ich dir, dass du nach dieser Predigt sagen kannst: Weil Gott auch mich befreit hat und auch mir bisher viel Gutes getan hat, möchte ich auch jetzt in dieser Wüstenzeit wieder neu darauf vertrauen, dass er es mit mir gut meint, mit mir persönlich. Herr, füll mich neu für diesen Tag. Kennen Sie dieses Lied? Ein sehr weises Gebet, finde ich. Herr, füll du mich neu für diesen einen Tag. Darum geht es. Wissen Sie, ich sehe mich gerne anders, nicht mit leeren Händen vor Gott, sondern stark und fest verwurzelt in Gottes Wort als Pastor und Missionar. Aber die Realität sieht leider auch anders aus bei mir und vielleicht auch bei Ihnen. Denken Sie an mein persönliches Beispiel von vorhin, wo ich erzählt habe, dass ich nachts auf dem Boden lag und nicht mehr konnte. Also nicht der glaubensstarke Missionar, sondern der ganz schwache Olli. Und in dieser persönlichen Notzeit habe auch ich Gott erlebt. Einen Gott, der auch treu zu mir gestanden ist. Einen Gott, der auch auf mein Klagen und auf mein Jammern geantwortet hat. Und Gott hat mich in dieser Nacht spüren lassen, wie er ist. Er hat mich spüren lassen, dass er ein guter Gott ist, der es persönlich mit mir gut meint. Dieses Gefühl kam nicht von mir, so nach dem Motto, Kopf hoch, das wird schon wieder, ja, sondern das kam von außen, das kam von Gott. Ich habe gespürt, dass ich nicht noch tiefer fallen werde. Und ich bin davon überzeugt, dass nur Gott uns dieses Gefühl vermitteln kann, ich halte dich in dieser Wüstenzeit, in dieser Notzeit. Das können Menschen nicht, und das können wir auch selbst nicht. Das kann nur Gott. Und ich hatte am nächsten Tag genügend Kraft, aufzustehen und zum Arzt zu fahren. Nicht jede Wüstenzeit endet so mit einem Happy End, das ist mir auch klar. Auch in meinem Leben gibt es Dinge, die offen sind. Aber die entscheidende Frage ist: Will ich Gott vertrauen? Glaube ich, dass er es gut mit mir meint? Ich wünsche uns allen und bete dafür, dass diese Predigt dazu beiträgt, dass wir in den Wüstenzeiten unseres Lebens nicht im Selbstmitleid versinken, sondern in die Arme Gottes. Und dass wir Gott immer wieder neu, fröhlich vertrauen können. Nicht, weil wir stark sind, sondern weil Gott gut ist. Dass wir ihm auch dann vertrauen können, wenn unsere Gebete scheinbar nicht erhört werden. Dass wir vertrauen können, Gott weiß es besser. Gott ist gut. Er steht treu zu seinen Leuten, bis heute. Er hilft, er tut das sogar gerne. Und er hilft, obwohl er immer wieder auch von uns beschuldigt und angeklagt wird. So ist Gott. Wir haben einen guten Gott. Und es ist gut, diesem guten Gott zu vertrauen, auch gerade in den Wüstenzeiten unseres Lebens. Amen.